Ihr wollt das Hamburger Abendblatt 4 Wochen für nur 10 Euro lesen oder verschenken und gleichzeitig damit Gutes tun? Unser Spendenabo macht es möglich. Jetzt informieren unter abendblatt.de/spenden2026. Und das Beste daran? Die Hasper verdoppelt jede Spende. Also, seid dabei.
Nee, erstmal ist gar kein Geld übrig geblieben. Ich habe sogar selbst Geld noch reingebuttert. Okay. Aber die Leidenschaft war so stark, dass die Unvernunft dann auch dominiert hat und ich das weitergemacht habe. Aber dann kam durch die Öffentlichkeit, kam dann eben Volkswagen und große Banken. Und die plötzlich hatten die das entdeckt für sich. Mhm. Für Gäste, die schon alles erlebt hatten.
Entscheider treffen Heider.
Wie erfolgreiche Menschen geworden sind, was sie geworden sind.
Jetzt bei uns im Podcast.
Herzlich willkommen, mein Name ist Lars Heider. Heute habe ich einen Mann zu Gast, von dem ich behaupten würde, dass ihn nahezu jeder, wirklich jeder, als Schauspieler kennt. Zum Beispiel aus dem Großstadtrevier oder aus dem Landarzt. Oder wie eben gerade meine jungen Kollegen draußen sagen, das ist doch der aus Hallo Robby. Also würde ich sagen, jeder kennt ihn als Schauspieler und vielleicht auch als Synchronsprecher. Aber wir wollen heute nicht über den Schauspieler sprechen, auch nicht über den Synchronsprecher, sondern über den Abenteurer, den Segler, den Taucher, den Motorradfahrer. Es wird noch absurder, den Tischler, den Schlittenhund-Rennfahrer. Und ich habe es bestimmt falsch rum gemacht. Und vor allem über den Eventerfinder, denn das ist er auch. Und das wusste ich alles nicht und war ganz erstaunt, was alles, und jetzt kann ich sagen, wer hier ist, in Till Demtröder steckt. Also es wird ein Podcast, den man so nicht erwartet. Und ich freue mich, dass das heute geklappt hat. Relativ kurz vor einem der großen Events, die er mit erfunden hat. Nämlich vom 6. bis 8. März auf Usedom, die Baltic Lights. Das habe ich gelernt, Till, das größte, jetzt muss man Schlittenhunderennen oder Hundeschlittenrennen?
Nein, Schlittenhunderennen, ist richtig.
Oh, das stimmt. Schlittenhunderennen in Europa.
Genau.
Ja. Verrückt. Also, über all das sprechen wir. In dem Fragebogen, den ich einschicke, hast du geschrieben, du hast 4 Berufe. Ich wäre jetzt auf mehr gekommen. Zähl mal die 4 auf, wenn dich jemand fragt, was sind ihre Berufe?
Also erstmal sage ich hier Moin Moin allen Zuhörerinnen und Zuhörern. Und vielen Dank für die nette Begrüßung. Und ich muss mal kurz rekapitulieren. Also ich bin Schauspieler,
ja.
Ich bin Sprecher, ich bin Moderator, Autor und irgendwie auch Eventveranstalter.
Sind schon 5, ne?
Ja, stimmt. Ja, vielleicht finde ich auch noch ein paar mehr. Also es gibt immer noch so ein paar Varianten, mit denen ich mich auch durchschlagen könnte, wenn das andere Mal nicht mehr
klappt. Das ist interessant. War das für dich eine Überlegung? Also man würde jetzt, wenn man Unternehmer hätte, würde man sagen, wir diversifizieren. Ich hatte vor kurzem den Chef der Körber AG hier. Die haben mal, Riesenunternehmen, wollen jetzt auf über 30.000 Mitarbeiter kommen. Die haben einfach mal 2 Drittel ihrer Firmen verkauft, um neue zu kaufen. Also um sich aufzustellen, zukunftsträchtig. War das für dich auch eine Idee zu sagen, okay, ich bin ein sehr erfolgreicher Schauspieler, ich bin ein sehr erfolgreicher Sprecher, aber ich baue mir nebenbei lieber noch was anderes auf?
Nee, so war es nicht. Das kam eher so, das hat das Leben gebracht bei mir. Und ich bin einfach offen für Neues und ich gucke dann auch rechts und links und wenn mich was packt, dann mache ich das auch gern. Und gerade als Schauspieler ist es besonders wichtig, auf mehreren Standbeinen zu stehen, weil man auch nicht immer in Arbeit ist. Also die meisten der deutschen Schauspieler wissen nicht, wie sie am Monatsende den Kühlschrank vollkriegen sollen. Okay. So ist es tatsächlich.
So ein bisschen wie mit den Autoren, ne? wo ich gelernt habe, dass dir so ein Autor, was hat der, glaube ich, ein Durchschnittseinkommen von 20.000 Euro brutto im Jahr. Wir müssen natürlich ganz, ganz kurz, weil es so 2, 3 Sachen waren, die für mich neu waren, für dich nicht, für Fans von dir vielleicht auch nicht, noch über diese Schauspielerei sprechen. Erstes Casting mit 11.
Ja.
Und deine Eltern haben zu dir gesagt, geh da doch mal hin und du bist allein zu diesem Casting
gegangen? Ja, das war, wir wohnten in der Nähe vom Studio Hamburg und ich bin damals mit meinem Bonanza-Fahrrad immer übers Gelände gefahren, hab so durch die offenen Ateliertüren gelugt. Da wurde dann die Sesamstraße gedreht oder was anderes. Und irgendwann tippte mir so ein Produzent auf die Schulter und sagte, nochmal, Junge, was machst du denn hier? Und ja, dann war ich damals strohblond, 11 Jahre alt, blaue Augen und da war ich offenbar genau das, was er suchte für einen großen Spielfilm, den eine Novelle von Eduard von Kaiserling spielte 1914 in der letzten Woche vor Ausbruch des Ersten Weltkrieges. Adelige Familie auf dem Land, Helmut Zierl in seiner allerersten Fernsehrolle und der junge Bruder war zu besetzen. Und damals hatten sie dann 400 kleine blonde Jungen eingeladen. Und da sagt meine Eltern, ja, du warst doch schon eh schon auf dem Gelände, fahr doch dahin und mach das. Und die waren eben alle mit ihren Eislaufmüttern da, die dann nach vorne geschoben haben. Und ich wusste gar nicht, worum es geht, aber irgendwie habe ich es dann gemacht. Michael Verhoeven war der Regisseur damals. Und eigentlich war das sogar mein allerschönster Film, den ich bisher drehen durfte. Der war so herrlich damals noch im alles nachgebaut, im Atelier, im Studio Hamburg. Das war einfach traumhaft.
Aber hat dann nicht irgendjemand gesagt, da ist so ein kleiner Junge, wo sind denn da die Eltern? Und oder hattest du so eine Vollmacht oder so eine Genehmigung von den Eltern, er darf sich... Ja, weil nee, ich würde jetzt als Regisseur oder Caster, Besetzer irgendwie erstmal zucken.
Die wollten ja mich kennenlernen, nicht meine Eltern. Aber es muss natürlich die Genehmigung eingeholt werden, weil man muss ja dann raus aus der Schule, man muss trotzdem dann lernen. Ich war jetzt auch nicht immer der Beste in der Schule. Mhm. Aber irgendwie haben sie alle mitgemacht und danach wurde ich halt immer weiter empfohlen. Der Aufnahmeleiter empfiehlt einen, der Regisseur, der Kostümbildner, der Maskenbildner. Nicht so, damals gab es diese Kinder-Casting-Agenturen, das gab es alles noch nicht. Das ging alles über Hörensagen und da habe ich dann irgendwie bis 16 dann durchgehend Filme gedreht.
Und dann war dir auch klar, du willst das beruflich machen. Du hast dann gesagt, dass die Lehrer an der Schule wahlweise gesagt haben, oh, was sind wir froh, wenn der weg ist? Wer hat das wirklich ein Lehrer gesagt?
Ja, ich war sehr fantasievoll in so einem außerunterrichtlichen Dingen. Okay. So. Und mit 3 Verweisen flog man eigentlich vom Gymnasium und ich hatte 5 und war immer noch da. Also hatte immer so Fürsprecher und auch ein paar Feinde. Aber die Fürsprecher waren immer in der Überzahl. Ich war dann im Orchester unentbehrlich als Trompeter. Okay. Der so, nö, ich brauch den. Der Hausmeister mochte mich. Und mein Französischlehrer. Und ich hatte damals eine Theater-AG da mit aufgebaut. Und da war ich dann irgendwie unentbehrlich. So.
Okay, du hast es auch gesagt, das fand ich interessant für jemanden, der so offensichtlich in der Schule solche Erfahrungen gemacht hat. Trotzdem auf die Frage, wer deine sozusagen wichtigsten Förderer sind, hast du neben deinem Vater, glaube ich, deinen Französischlehrer
gehabt. Richtig, ja. Ja.
Herrn Köpke.
Ja, Herr Köpke, genau, Horst Köpke, leider nicht mehr unter uns, aber da ein Lebensmann der französischen Literatur sehr zugewidmet, Rotweintrinker, und der hat mich eigentlich an die Literatur herangeführt und an die Sprache. Mhm. Und das war wunderbar und ans Theater, und er hat mich als Mentor dann auch begleitet und hat dann auch gesehen, was offenbar in mir steckt, auch auf der Bühne. Und ich wurde eigentlich zu der Zeit, wollte ich gerne Journalist werden. Und
genau.
Ja, und
Auslandsjournalist.
Ja, richtig. Ja, ich wollte reisen und anderen Menschen meine Beobachtungen mitteilen. Und ich beobachte gern und fotografiere sehr gern und gebe das dann auch gern weiter. Und der hat mich eigentlich davon abgebracht und zur Schauspielerei gebracht. Und da habe ich dann einfach vorgesprochen, dann in Hamburg an der Hochschule. Und irgendwie haben die mich da genommen. Und tja.
Und der Rest ist fast schon, Legende. Wer dich sehen will, ich hoffe, ich kriege es hin. Theater, Hamburger Kammerspiele, ja. Im Mai, ne?
Nein, das war jetzt im Mai.
Im
Vergangenen, aber wir gehen jetzt nochmal auf Tournee.
So.
Und dann sind wir auch nochmal in Hamburg, in Großhansdorf, ich glaube sogar am 25. Okay. April.
Stimmt, das war schon 2025. So, jetzt haben wir ein bisschen über den Schauspieler gesprochen. Jetzt würde ich gerne wissen, wann du angefangen hast, weil das offensichtlich eine Rolle spielt bei dem, was du im anderen Bereich gemacht hast, wann du mit Reiten angefangen hast.
Oh, das habe ich schon sehr früh. Da war ich so 12, 13. Da habe ich irgendwann mal auch mitbekommen, dass es die hübschesten Mädels eigentlich im Reitstall gibt. Und wenig Männer. So.
Absolut.
Ja, und das war ganz gut. Und dann habe ich es gelernt. Und irgendwann mit 15 hatte ich mal so einen Schnellabstieg und habe mich im Krankenhaus wiedergefunden. Dann habe ich es erstmal sein gelassen. Und dann kam relativ schnell nach dem Studium, kam ja dann das Fernsehen sehr massiv. Mhm. Und dann musste ich auch öfter mal reiten. Und da habe ich mich wohl nicht ganz doof angestellt. Und da habe ich dann nochmal sehr intensiviert.
Das hat dann auch geholfen, als du bei Karl May warst, ne? Da musstest du
ja,
kein großartig...
Das hilft da sehr, wenn man sich da nicht aufs Reiten konzentrieren muss, sondern aufs Spiel, alleine alles ins Spiel geben kann, weil Pferde sind halt Fluchttiere. Und da kann es auch sein, dass es gibt ja diesen berühmten Mittelgang dort, und wenn es dann anfängt zu regnen, dann machen sich die Leute auch keine Gedanken, einfach ihren Automatikschirm aufzumachen, wenn man da vorbeigaloppiert.
Stimmt, genau.
Und das ist für ein Pferd natürlich der Horror. Und dann geht das auch schnell mal mit dir durch. Und wenn du da nicht weißt, wie du es wieder in den Zaum kriegst, dann ist schlecht.
Da habe ich immer Respekt, irgendwie, wenn dann auch irgendwie Alexander Klavs da als Winnetou da so reitet und du denkst so, boah, jetzt gibt's ja auch schon, Situationen, wo Menschen da runtergefallen sind und sowas alles, aber.
Alles, gab gut. Alles schon.
Also, warum ich aber das mit dem Reiten sage, die Legende sagt, dass sozusagen das, was du dann gemacht hast im Bereich Events, tatsächlich aus dieser Begeisterung für die Reiterei kam. Stimmt das?
Ist das schon eine Legende?
Weiß ich nicht, die Legende sagt.
In der Tat, doch, das kam. Das war bei den Dreharbeiten zur ZDF-Serie Hallo Robby auf der Insel Rügen. Da bin ich nun sehr viel im Sattel gesessen und irgendwann derjenige, den ich da gespielt habe, einen Gutsbesitzer, der hat mich dann beobachtet und sagte, na mein Junge, du sitzt auch nicht erst seit gestern im Sattel, bist schon mal eine Yacht geritten. Und das war ich nicht, also eine Schleppjagd, unblutig, wohlgemerkt, an einer Hundemeute. Also das heißt, mehrere Reiter folgen einer Hundemeute, die einer künstlich gelegten Duftspur folgen im freien Gelände. Und da hat er mich mal mitgenommen zu einem Training und das war für mich der Startpunkt eigentlich für eine ganz neue Ära. Also meine Leidenschaft, die ja dem Reiten sowieso galt, aber so in freier Natur mit so bodenständigen Leuten und diese dampfenden Pferde vor Herbstwald, das waren wunderschöne Bilder, die ich mochte. Und dann habe ich angefangen, Jagden zu reiten. Bis eines Tages eine ausfiel, die geplant war und wo dann alle sagten, jo, da haben wir einfach keinen, der es organisiert, mach du doch mal, du kennst doch hier alle.
Okay.
Und so war ich dann ins kalte Wasser geschmissen und habe mich dann dieser Herausforderung auch gestellt.
Auf Rügen auch damals?
Genau, auf der Insel Rügen. Und ich war durch die 8 Jahre haben wir da gedreht. Ich kannte da wirklich jeden Stein und jeden Landwirt und alle viele Gastronomen und hatte schon viele Freunde dort, gute Strukturen, das hilft immer sehr. Und da habe ich einfach ganz viel bewährte Komponenten zusammengewürfelt, habe dann auch ein paar prominente Kollegen eingeladen vom Fernsehen. Und das war auch das Salz in der Suppe letztendlich. Dadurch sind wir dann medial sehr stark geworden, was dann letztendlich auch wieder für Sponsoren sehr spannend war, dort dann mitzumachen und uns zu unterstützen.
Und das eine ist dann ja so eine Schleppjagd einmal zu organisieren. Hast du dann gemacht, hast du gesagt, das hat gut funktioniert. Da ist dann offensichtlich auch Geld übrig geblieben. Und hast du gedacht, oh, ist das vielleicht auch eine Unternehmensidee, eine wirtschaftliche Idee oder war das noch gar nichts?
Nee, erstmal ist gar kein Geld übrig geblieben. Ich habe sogar selbst Geld noch reingebuttert, aber die Leidenschaft war so stark, dass die Unvernunft dann auch dominiert hat und ich das weitergemacht habe. Aber dann kam durch die Öffentlichkeit, kam dann eben Volkswagen und große Banken und die plötzlich hatten die das entdeckt für sich, für Gäste, die schon alles erlebt hatten. Und das ist so das, was so mein USP, wie man so sagt. Ich fange da an, wo andere aufhören. Also ich arbeite sehr mit Bildern, die im Kopf bleiben. Auch, dass man sich 3 Monate später noch an so etwas erinnert, weil man einfach so viel erlebt hat, was ins Herz ging und im Kopf bleibt.
Wann hast du dann deine, wie die Firma heißt, ich kann es gar nicht aussprechen, wie heißt die Firma?
Experi Arts Entertainment.
Experi Arts Entertainment. Wann hast du die gegründet dann?
Das war 2008 oder so.
Okay, krass. Ja. Auch schon damit der Überlegung zu sagen, das macht mir Spaß. Ist ein zweites Standbein? Ist auch etwas, wenn ich mal keine Jobs habe als Schauspieler und so, dann mache ich das halt.
Nee, das war ganz anders.
Okay.
Eigentlich um Geld zu sparen, weil eigentlich wollte ich das gar nicht weitermachen. Ich wollte Schauspieler bleiben. Aber das andere war so erfolgreich und das war dann so ein Zug, der dann losfuhr. Ich kam nicht mehr abgesprungen. Und die Leute sagten, Mensch, mach das nochmal, war so toll. Und es war wirklich, wurde immer erfolgreicher. Und da dachte ich, naja, dann ist das wohl was mir offenbar liegt. Und dann hatte ich aber, es ist ja jedes Mal, man muss, als wenn ich das Abendblatt immer wieder neu gründe, müsse, dann habe ich doch lieber ein bestehendes Team, mit dem ich erfolgreich zusammenarbeite. Und ich habe dann einfach dann ein Team gegründet. Ich sage, komm, dann kaufen wir uns jetzt mal die Möbel hier und dann machen wir das auch länger, weil es offenbar ersichtlich wurde, dass wir das länger machen.
Und da muss man sagen, das ist in der Zwischenzeit eine richtige Event- und PR-Agentur. Wie viele Mitarbeiter hast du da?
Ja, vor Corona mehr. Okay. Jetzt sind es weniger geworden. Ich arbeite jetzt zunehmend mehr mit freien Mitarbeitern, ist man ein bisschen flexibler.
Na gut, klar, wenn man bei Events macht, dann braucht man, das kennen wir, wer hat das denn mehr erzählt? Ich komme jetzt nicht drauf, OMR zumindest, irgendwie die verdoppeln oder verdreifachen, vervierfachen ihre, Philipp Westermeier, die haben dann irgendwie, die brauchen dann teilweise dann 1.000, 1.500, nee, ich weiß wo, ich habe bei den Goldkirchen, bei einem Goldkirchen-Konzert im Volksparkstadion, da brauchen die an dem Tag 1.500 Mitarbeiter für dieses eine Event, die kann man aber nicht die ganze Zeit beschäftigen. Also du hast diese Firma gegründet, kann man im Internet finden. Ihr bietet alles an, ne? Von Hochzeiten über Betriebsfeiern, also ihr theoretisch organisiert ihr alles.
Genau.
Bekannt geworden seid ihr aber für die großen Events und jetzt kommen wir zu dem verrücktesten. Vor 10 Jahren ging das los. Du musst erzählen, wie 2016 hast du dich zusammengesetzt, kannst du was erzählen, mit dem Bürgermeister, erzähl du.
Ja, das kam eigentlich, ich habe dann in Alaska gedreht mit Schlittenhunden und durfte diese ZDF-Sendung dann im Fernsehgarten promoten und bin dort dann mit Huskies zusammengetroffen. Also ein Husky-Team aus Holland hat man mir dahingestellt und mit dem durfte ich dann fahren durch die Sendung. Und das hat mir so einen Spaß gemacht, das hat offenbar auch der Mascha, also dieser Schlittenhundeführer, gemerkt und hat mich dann zu einem Rennen eingeladen und sagte, ja Till, kriegst du mal einen alten Hunde, der ist schon ein Rentnerhund. und der ist schon ein bisschen, hat nur drei Beine und der kann nicht mehr richtig gucken, aber du hast Spaß. Mhm. Ich bin dann nach Österreich gekommen zu einem Schlittenhunderennen und habe das Training verpasst, weil ich noch drehen musste in Hamburg und bin dann da kalt eingestiegen und der hat mir gar nichts mehr erklären können und schon war ich unterwegs. Mhm. Und habe mich dann aber zwangsläufig verfahren, weil es gibt so ganz kleine, feine Markierungen rechts und links, wie bei den Pfadfindern, wo man hätte abbiegen müssen. Ich bin aus Versehen geradeaus gefahren und habe völlig die Orientierung verloren und habe dann aber irgendwie durch den Tiefschnee zurück in den Trail gefunden, also in diese Spur. Mhm. Und keiner hat gemerkt, dass ich aus Versehen 4 Kilometer abgekürzt habe und hatte also mit diesen...
Hast gewonnen?
Nein, das nicht, aber ich hatte eine relativ gute Zeit, ja, die für großes Aufsehen sorgte. So, und große Aufmerksamkeit.
Hast du das aufgeklärt hinterher? Nö.
Nein, okay. Das ist, dann ist es jetzt raus, wenn das einer hört. Aber dadurch hatte ich dann so ein Standing in der, in der Szene. Und ich hatte damals mit Tirol Marketing kooperiert. Und die haben gesagt, wenn sie mal Idee haben, rufen sie uns an, bitteschön. Und dann habe ich gedacht, ich mache einen Schlittenhunderennen.
Das erste hast du irgendwie auf 2000 Meter Höhe gemacht.
Ja, in Kütahya, in Tirol.
Nein, in Kütahya.
Ja, wunderbar.
Wunderbar. Ja. Das ist ja, in Kütahya, da war ich jetzt 2 oder 3 Mal zum Skifahren. Weil in den Frühjahrsferien so ein Ort ist, weil der sehr hoch ist.
Absolut
schneesicher.
Und total nette Menschen. Ja. Und da hat der Bürgermeister auch selber die Flöcke noch mit eingeschlagen. Ich gehe mal gern dahin, wo andere noch nicht waren. Mhm. Also nicht so in ausgetretenem Pfade, sondern Neuland und romantisch muss es sein. Mhm. Das ist so mein... Also ich brauche so ganz viele Komponenten, die wichtig sind für mich. Also das muss mich selber immer alles berühren. Sonst kann ich das nicht machen. Mhm. Und ja, und da habe ich das dann 6 Jahre lang sehr erfolgreich gemacht. 6 Jahre, ja. Okay. Bis da irgendwie denen die Kohle, glaube ich, ausging. So war es. Ja, die waren sehr erfolgreich. Die sind ganz bekannt geworden dadurch, dass wir da...
Sind die dann die richtig... Das ist ja relativ hoch und Berge. Das heißt, das ist ja keine... Wo seid ihr da gelaufen?
Im Tal haben wir so einen Parcours gefunden. Okay. Aber die sind durch diese Medialität sind die extrem bekannt geworden und hatten einen hohen Zulauf. Also,
und dann war das Ziel vielleicht auch erreicht, ne?
Vielleicht. Ja. Also dann hatte ich aber das Glück, ich habe den Kurdirektor der Kaiserbäder auf der Insel Usedom getroffen, auf der ITB in Berlin. Mhm. Und der sagte, was muss ich tun, dass Sie mal zu uns kommen? Und da sagte ich, vielleicht einfach nur Leidenschaft mitbringen. Und vielleicht ist sogar gerade eine Tür offen. Und so war es dann auch. Und die waren so klasse und haben mich da unterstützt und haben mir eine neue Heimat gegeben. Nur das Problem war natürlich, da gibt's keinen Schnee.
Ich wollte gerade sagen, jetzt muss ich mal ganz kurz erklären. Also das eine ist in Tirol, in Kütahya, auf 2000 Meter Höhe.
Im Schnee.
Auf Kufen. Schlittenhundrennen, versteht man. Usedom. Ich meine, auf die Idee zu kommen, aber vielleicht ist es gerade das immer, sind die besten Ideen, die verrücktesten, auf die Idee zu kommen, ein Schlittenhunderennen irgendwie rund um Anfang
März das wissen nicht
Usedom
viele
zu machen.
Diese Hunde müssen ja auch im Sommer trainiert werden.
Okay.
Da gibt's ja nun mal keinen Schnee und dafür gibt es Trainingswagen. Das sind also große, schwere Wagen mit Ballonreifen, die aber auch bremsbar sind, weil diese Hunde ja eine gewaltige Kraft haben. Mhm. Also ein Hund zieht das 10-fache seines eigenen Körpergewichts.
Das heißt, was kriegst du für eine Geschwindigkeit drauf?
Oh, so 30, 40 km/h. Okay. Also 4 Hunde davor gespannt haben die Zugkraft 1 Tonne.
Okay.
Das kann man so nicht mehr halten, wenn man sie einfach so in der Hand hält. Ne? Und das heißt, da brauche ich gute Scheibenbremsen und einen Anker, damit der auch stehen bleibt, wenn ich mal absteige. Und da habe ich gedacht, dann machen wir das so am Strand mit Trainingswagen. Mhm. Und so war es dann auch. Wir haben das dann in 2016 zum ersten Mal gemacht.
Erklär noch mal ganz kurz, aber hat denn nicht der Bürgermeister und wer war das noch? Der wahrscheinlich der Marketing-
Der Kurdirektor.
Ja. Haben wir nicht gesagt, also Demtröder, ganz ehrlich, wir haben schon Bock, dass Sie herkommen, aber Schlittenhunderennen?
Nee. Die haben ja gesehen, was ich medial drauf habe.
Okay.
Das zählt ja für so eine Destination immer. Mhm. Also was danach die Zeitung, wie das Abendblatt, wie der NDR, wie ZDF, wenn die alle darüber berichten, wie toll das da ist und was die Stars dort erlebt haben, dann finden das die anderen Menschen schön und kommen vielleicht dahin und machen da Urlaub. Und das haben die sehr wohl durchgeholt. Ne? Und von daher waren die sehr motiviert, das mit dieser neuen Idee. Und es war ja eben ein Novum, ein Schlittenhunderennen in Norddeutschland so am Strand gab's noch nie.
Wo kriegst du die Schlittenhunde her?
Ja, das ist die nächste Herausforderung. Wie gesagt, ich habe ja ein ganz gutes Standing in der Szene, weil ich nun selber auch Schlittenhunderennen fahre und bin natürlich wach und rekrutiere dann so meine Lieblingsmascher, wie sie ja heißen. Mhm. Das heißt, die müssen auch natürlich gut sprechen können, wenn dann eine Kamera auf die gerichtet ist, dann müssen die auch ein bisschen was erzählen können und müssen auch bereit sein, meinen Stars ihre Hunde zu geben.
Mhm. Also weil das muss man wissen, es gibt ein Profirennen und ein Promirennen.
Genau, richtig. Also genau. Die Profis fahren dann die große Runde und die Stars dürfen ein bisschen abkürzen, weil das auch schon.
Aber du hast ja auch schon erfolgreich gemacht.
Ja, aber genau. Es ist Übungssache. Ne? Okay. Und ich habe da manche so ins kalte Wasser geschmissen, die haben mich gehasst dafür, weil man am Strand natürlich auch einen größeren Rollwiderstand hat. Und gerade wenn der Boden sehr weich ist, dann muss man auch schon mal absteigen und mitschieben. Mhm. Und dann zählt auch die Kondition. Und manche haben eben auch die Kondition einfach nicht und haben das gar nicht erwartet, was ich dann da gefordert habe von denen, die haben mich gehasst. Da hing die Zunge länger raus als bei manchen Hunden.
Wer war der Erste, den du überzeugen wolltest?
Weißt du das noch? Weiß ich gar nicht. Also meine Freunde, die meine anderen Events schon schätzten und die ja auch schon in Tirol mit dabei waren, die sind sofort gekommen. Ne? Da habe ich zum Beispiel die Anja Kling und die Gerrit Kling.
Die war von Anfang an.
Das sind so ganz dabei, genau. Treue von Anfang an. Und ich habe ganz liebe Freunde, die Schauspielkollegen, die sehr auf mich bauen, auf die ich sehr bauen kann und die mir auch vertrauen, dass all das, was ich da mache, dass das Hand und Fuß hat und dass das auch immer, kommen wir vielleicht später noch drauf zu sprechen, auch einen guten Hintergrund
genau.
hat. Ich mache das ja nicht einfach nur so. Und ja, und am Anfang war es so, da musste ich noch überzeugen. Jetzt ist es so, bin ich irgendwie beim Fernsehpreis und da werde ich schon angesprochen. Sag mal, Till, du machst da diese, wie kann man denn da mal dabei sein? Ja. Also ist schon ganz witzig, hat sich gedreht.
Weil Leute, ich habe gesehen, Didi Hallervorden war zum Beispiel auch dabei, wo man denkt, der ist ja so Ende 80 irgendwas, ne? Also gewesen.
Der ist sogar aktiv mitgefahren.
Okay.
Naja, der hat sich das nicht nehmen lassen. Er ist in diesem Jahr wieder dabei.
Okay.
Und ich freue mich auch sehr auf ihn, jetzt mit 90. Und jetzt lasse ich ihn mitfahren. Also das ist so,
Wer ist denn dieses Jahr dabei?
Oh, lieber fragen, wer ist nicht dabei?
Okay.
Also ganz, ganz großartig. Wir haben, der Wolfgang Stumpf ist zum Beispiel auch dabei, der nun auch schon 80 wird am 31. Januar. Und die Klings sind natürlich wieder dabei. Dann habe ich viele Schauspieler, die Sophia Tomalla ist dabei, die fallen mir gerade gar nicht
und die, alle und ein. Und die kommen dann, weil du anrufst und sagst, weil ihr euch kennt oder weil die Spaß haben, weil die Lust dazu haben, weil das ist ja.
Na, zu den meisten habe ich natürlich, wie so Simone Tomalla meinte ich, habe ich freundschaftliche Bande. Mhm. Also wir haben zusammen gedreht, kennen uns von Dreharbeiten, haben pflegen Freundschaften. Da ist also viel Vertrauen auch da. Und die kommen ja auch alle ohne Honorare. Mhm. Das heißt, ich bezahle eigentlich mit einem tollen Wochenende, was man sich so für Geld nicht kaufen kann. Mhm. Und sie wissen, warum ich es mache. Ich sammle da viel Geld für die Welthungerhilfe ein und die haben einfach das Herz am rechten Fleck. Ich lade da keine Spacken ein, die da, es gibt ja auch ganz viele, die dann so, die kennt man mal kurz irgendwo aus irgendeinem Reality-Format, ich will gar nicht weiter drüber reden, die brauche ich da nicht, sondern ich brauche Leute, die langjährige Karrieren haben, die man kennt, die man schätzt, die man liebt, die man im Herzen trägt und die gut performen und die mit beiden Beinen im Leben stehen und sich auch für kleine Extemporis am Rande nicht zu schade sind.
Und nicht zu schade ist, ich weiß nicht, auch Usedom, anders als Kütahy, haben wir jetzt 10 Jahre und das funktioniert offensichtlich dann Usedom in dieser Jahreszeit, wo man ja wahrscheinlich erstmal nicht an Usedom denkt als Urlauber, da sind wahrscheinlich die Hotels und die Unterkünfte und alles voll.
Mittlerweile. Also jetzt ist so, ich buche immer erst mein Team und meine Leute ein, bevor ich den neuen Termin bekannt gebe, weil ich sonst kein Zimmer mehr kriege. Und das war auch natürlich, weil du fragtest, was ist der Beweggrund für die Kaiserbäder, das zu machen, da war eine Auslastung von 30%. Und jetzt kriegt man da kein Zimmer mehr an dem Wochenende. Das ist unglaublich. Und das ist natürlich eine Motivation. Also wir machen da einen gewaltigen Umsatzmotor für die ganze Insel Usedom. Und das wissen die mittlerweile auch zu schätzen.
60.000 Leute kommen dahin. Ich könnte mir vorstellen, wenn das andere sehen, es gibt ja auch immer alle anderen Destinationen, gerade an Ost- und Nordsee, die gucken, wie kriegen wir Leute in diesen Zeiten, wo die... Kommt da nicht an, auf dich zu sagen, sag mal, hast du nicht mal Lust, zu uns zu kommen?
Doch, ich habe schon viele Anfragen, aber ich bin auch ein sehr treuer Mensch.
Okay.
Und wenn ich einen tollen Partner habe wie die Kaiserbäder, dann gibt's da für mich auch erstmal keinen Grund zu wechseln. Na? Also ich
könnte man das nicht aber woanders auch machen, also dass man das zweimal im Jahr macht, dreimal im Jahr?
Nee, das wird da vielleicht inflationär. Mhm. Also ich glaube auch, du bist ja auch von der Journalie. Das heißt, du weißt auch, dass ab April keine Winterbilder mehr funktionieren. Da wollen die Leute Ostern sehen und wollen grüne Wiesen sehen und da ist das Thema Winter dann durch. Und das ist jetzt auch genau die Vorsaison. Da haben die eine buchungsarme Zeit und da freuen die sich über so ein Highlight, was die Saison dann nochmal belebt.
So, das ist das eine, dieses Jahr 10 Jahre, Wahnsinn. Aber drumherum hast du auch noch irgendwie andere Dinge aufgebaut. Und da muss man sagen, du hast offensichtlich sehr, sehr viele Hobbys. Ich habe von dir bei weitem nicht alle, kann man auf deiner Internetseite nachlesen, ist so irgendwie so eine ganze Spalte nur mit deinen Hobbys, also was du alles gern machst. Das heißt, du organisierst sowas Ähnliches auch im Bereich Segeln und im Bereich Motorsport allgemein, kann man das sagen? Was machst du da?
Ja, also, naja gut, wie gesagt, wir machen eben Veranstaltungen der besonderen Art und sind einfach gut im Storytelling. Das heißt also für Unternehmen, die Power auf der Marke brauchen oder die ihr Unternehmen kommunizieren wollen in Nachhaltigkeit, da schaffen wir eben Bilderwelten, die eben die Medien interessieren. Mhm. Die drucken das dann auch gerne, weil einfach die Geschichten stimmen, die Bilder stimmen, die Zutaten stimmen, die Stars sind da. Und das ist so das, was wir gut können. Und gern denke ich mir selber Veranstaltungen aus, die es noch nicht gab, weil ich einfach Neuland gerne so habe. So wie so ein Film über ein Thema, was es noch nicht gab. Das ist einfach toller, als wenn das schon so ausgedroschen alles ist. Und wie ich auch sagte, es muss mich selber auch immer berühren. Und dann denke ich mir sowas aus und dann suche ich mir mal eben meine Partner dazu. Mhm. Und um das Ganze auch zu refinanzieren, weil das kostet natürlich auch mal eine Stange Geld, der ganze Bums. Machen aber auch natürlich für Unternehmen, die auf uns zukommen, Veranstaltungen jeglicher Art. Also dadurch ist das sehr abwechslungsreich. Ich habe ein Crossgolf gemacht über die Insel Sylt.
Genau, das wollte ich genau.
Mit Abschlägen im Watt von der Dünenkante runter. Mit Abschlägen vom Fischkutter runter, wo man mit gepressten Fischfutterbällen spielt, damit die sich auflösen im Wasser, wo man dann mit dem Laser den Longest Drive misst oder in der Sansibar mit dem Champagnerkorken pattet oder in Munkmarsch über den Molenkopf rüber. Dann sitzt man da in Viererflights in einem Auto eines Herstellers und fährt dann mit Kanonenstart von Abschlag zu Abschlag. Da kann man auch einen Vollhonk mit im Flight haben. Da muss man dann durchaus dann knacken, den Score dann kompensieren. Also okay. Sehr, sehr lustig und immer unterhaltsam.
Und du sagst, ein Zitat, würde ich gerne wissen, wie du das meinst, wer auf andere Leute wirken will, muss erst einmal in ihrer Sprache mit ihnen sprechen.
Ja.
Was heißt das genau?
Naja, das heißt, ich muss ja die Bedürfnisse meines Gegenübers auch genau erkennen. Und wenn ich die vorher schon weiß und er sie mir gar nicht erst erzählen muss, dann fühlt er sich auch gleich besser abgeholt. Also wie auch in dem Interview jetzt, wenn du jetzt gar nicht vorbereitet wärst auf mich, wäre das jetzt doof, wenn ich alles aus den Fingern saugen müsste, sondern so kommen wir natürlich in ganz andere Sphären rein, so, und macht es mir auch viel mehr Spaß, wenn man sich mit mir beschäftigt hat. So ist das auch, wenn ich dem Kunden gegenüber sitze, ne? Der ehrt das dann auch, wenn ich ihn verstehe und vielleicht sogar noch ganz anders abholen kann und ihm Vorschläge mache, die genau seinen Bedarf treffen. Dafür muss ich ihn kennen.
Mhm. Welche Rolle spielt dabei, dass dich alle kennen aus dem Fernsehen? Das ist dann der Türöffner immer?
Ja, das ist nicht von Nachteil. Okay. Gerade wenn ich brauche ja für meine Veranstaltung tolle große Unternehmen und an die kommt man ja, wenn man die jetzt nicht kennt, gar nicht so ran. Und ich brauche ja den CEO gar nicht anrufen. Aber wenn ich die Sekretärin dran habe und die kennt mich, dann kriege ich vielleicht etwas schneller einen Termin als jetzt ein anderer. Also das ist vielleicht nicht ganz sperrig so.
Ich habe auch noch gefunden, dass du sagst, du bist auch Tischler. Was heißt das jetzt? Das heißt, ich kann jetzt auch von dir, du renovierst jetzt auch irgendwelche Resthöfe für mich oder was machst du genau?
Ob ich das jetzt für dich mache, das hängt jetzt von dem weiteren Gesprächsverlauf ab. Ich mach's vornehmlich erstmal für mich selbst. Das spart schon mal viel Geld. Die Axt im Hause spart den Zimmermann. Ja, mein Vater war Architekt. Und bevor er Architektur studiert hat, hat er Tischler gelernt und Tischlermeister gemacht. Okay. Damit, auch vor dem Hintergrund, damit ihm auch keiner der Handwerker irgendwas erzählen kann. Naja, dem Bruder, das geht so nicht. Ne? Weil er einfach wusste, es geht. Und wie man Lösungen finden kann. Und man kann dann einfach viel praktischer denken. Und ich war von Kindesbeinen an eigentlich so sein Lehrling und irgendwann sein Geselle.
Okay.
Und wir haben ganz viel zusammen gebaut, haben uns mal an der Lübecker Bucht so ein altes Zollhaus mal komplett selber restauriert, alles mit eigenen Händen, 4 Jahre lang jedes Wochenende dahin. Und da habe ich irgendwie jeden Handgriff gelernt und habe auf der Insel Rügen meine zweite Heimat gefunden und habe da ein altes Reetdachhaus auch mit eigenen Händen restauriert. Das kann man gar nicht bezahlen, wenn man das irgendwie alles in Auftrag gibt. Und viele sagen einem auch, nee, das geht nicht. Und so bin ich irgendwie sehr pragmatisch und finde immer irgendwie Lösungen. Das hilft aber auch so im weiteren Leben, wenn man irgendwo in Situationen kommt, wo es nicht weitergeht oder man hat irgendwo in der Wüste eine Autopanne oder so. Ist immer gut, wenn man sich zu helfen weiß.
Das heißt, du bist jetzt auch so viel in Rügen? Also ist Rügen, du sagst, zweite Heimat, erste Heimat ist Hamburg?
Ja.
Aber?
Doch. Also wenn ich freie Zeit habe oder mal längeren Slot, dann kann ich auch von da aus arbeiten. Geht ja wunderbar. Haben wir alle gelernt über Corona, mit Teams zu arbeiten, remote zu arbeiten. Das ist also auch für mich ein Vorteil. Erst war ich großer Feind von Homeoffice, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, ich habe da nicht so vertraut. Aber habe dann gemerkt, nee, die arbeiten ja sogar noch viel mehr alle. Und ich selber habe es auch genossen. Ich konnte dann zum Beispiel, wenn ich parallel gebaut habe, konnte ich dann unten noch meine Arbeitshose anlassen, habe mir oben ein schickes Hemd angezogen, habe dann aber gesehen, ah, da kommt der Betonmischer, wir sind durch, Jungs, ne? Dann lass uns mal zum Ende kommen und zack.
Du hast es vorhin schon angesprochen, du machst neben all diesen Sachen auch noch, engagierst du dich auch noch ehrenamtlich für die Welthungerhilfe, das eine, und für die, das war mir, Welthungerhilfe kannte ich, weil wie oft bist du so unterwegs und guckst dir Projekte an, unterstützt die einmal im Jahr, so
kann man das sagen? Nee, das ist zu oft, das kostet auch zu viel Geld, zu viel Zeit und ist auch nicht nötig. So alle zwei Jahre so fahre ich dann in die Gebiete und schaue mir an, was mit dem Geld unserer Spender gemacht wurde.
Das heißt, jedes Event, da gibt es auch immer auf jeden Fall Spenden?
Ja, genau. Okay. Ja. Das ist so, ist mein Motor. Mhm. Ich saß viel in Talkshows und man redet dann über, ach, sie restaurieren auch Oldtimer und so weiter. Mhm. Und man hat dann irgendwann auch schon alles erzählt und das irgendwann fängt einen das an zu langweilen. Und da habe ich dann bei Markus Lanz habe ich einen Entwicklungshelfer der Welthungerhilfe kennengelernt und war so fasziniert von der Arbeit und von der Klugheit, wie die vorgehen, wie sparsam die vor allem vorgehen und wie sparsam die mit den Spenden umgehen und wie sich der Empfänger, sag mal, der Partner, wie er genannt wird bei der Welthungerhilfe, nicht der Almosenempfänger, sondern der Partner, auf Augenhöhe sich diese Hilfe erstmal verdienen muss, um den auch zu motivieren, wieder ins Leben zurückzukehren, selbstständig zu werden. Und das hat mich so begeistert, dass ich dann gesagt habe, das war im Jahr 2008 oder 2009, das mache ich. Da geht meine Zeit hin, meine Kraft hin, meine Leidenschaft hin. Und das Spendensammeln ist das eine, was wir vor Ort machen. Wir haben also über 1 Million Euro schon Spenden eingesammelt. Allein damit, mit dem, was ich da an Veranstaltungen mache. Damit kommen wir viel helfen, wenn man bedenkt, 20 Cent am Tag reichen, um ein Kind vor dem Hunger
zu bewahren. Und das ging immer alles an die Welthungerhilfe?
Immer alles, okay. Ja. Also kein einziger Spendencent fließt in das Event. Das geht alles an die Welthungerhilfe. Und zum anderen ist es einfach die Sensibilisierung der Menschen da draußen, weiterhin über den Tellerrand zu gucken. Gerade in Corona-Zeiten hatten ja eigentlich alle die Sorge nur mit sich selbst. Oh, wie geht's weiter und was machen wir? Dabei ist uns hier so hervorragend geholfen worden und keiner musste hungern und keiner musste frieren. Die Menschen da draußen, die hatten Hunger und hatten dann auch noch Corona und haben alles verloren. Also da war das dann dreimal so schlimm. Dann kamen Dürrekatastrophen. Durch den Klimawandel wird das immer schlimmer, die Auswirkungen der Dürrekatastrophen, durch Stürme, Überschwemmungen. Das heißt also, wir dürfen nicht aufhören, diese Menschen da draußen zu vergessen, die unsere Hilfe brauchen. Und ich schaffe einfach auch mit dem, was ich da mache, Aufmerksamkeit für die Welthungerhilfe. Und so ist zum Beispiel das Baltic Lights für die Welthungerhilfe die größte mediale Plattform geworden überhaupt. Weil alle Stars sagen, nee, natürlich machen wir das und das ist doch selbstverständlich und laufen da rum mit den Spendenbüchsen. Der Wolfgang Stumpf ist, der hat nicht aufgehört rumzulaufen mit seinen Spendendosen und hat die Leute stecken da Geld rein und machen dann Selfie und das ist einfach toll.
Hast du eigentlich damals in der Corona-Zeit, mir ging es so, dass ich dachte, okay, das, was wir vorher hatten, diese großen Events mit 60.000 Leuten oder mit 10.000 Leuten, Theater, ich konnte mir nicht vorstellen, dass das wiederkommt. Nun ist es wieder komplett da und hat sich auch dran gewöhnt, weiß auch gar nicht mehr, dass es mal eine Zeit lang weg war. Hattest du damals auch Bedenken, ob das jemals so wieder wird?
Oh ja, die hatte ich. Mir ist ja auch alles um die Ohren geflogen. Also das war 2020. Der März war einer der schwärzesten Momente in meiner Laufbahn als Eventveranstalter.
Ihr musstet das absagen, ne? Trotzdem.
Nein, wir hatten sogar alles aufgebaut schon. Alles aufgebaut, die Tribünen, die Zelte, das Essen war da. Die Gäste waren angereist. Und einen Tag vorher haben die mir den Stecker gezogen. Haben gesagt, nee, keine Genehmigung. Wow. Das war die Zeit dieser Unsicherheit. Ja, genau. Wo dann war hier noch da und da war schon und da noch nicht. Und das Ding nur war, Hansa Rostock hätte noch spielen dürfen am nächsten Tag. Ich nicht mehr. Okay. Das war also diese auch Zeit der Ungerechtigkeit und der Unverständnis. Rückwirkend lässt sich Geschichte immer besser verstehen. Ich hätte das damals auch nicht entscheiden wollen. Ich hätte auch meine Marke nicht beschädigen wollen als Spreader-Event, wie es ja damals hieß, so wie in Ischgl oder was da war. Das wollte ich nicht, aber es hat mich natürlich vor gewaltige Probleme, gerade finanziell, weil ich verdiene da nicht viel Geld mit dem, was ich da mache. Ich kann meine Kosten da decken, aber reich wird man damit nicht. Und wenn man dann auch noch auf allem sitzen bleibt. Ich hatte damals aber großartige Partner, die mir alle den Rücken gestärkt haben und die mir zur Seite standen.
Konntet ihr dann im nächsten Jahr dann schon wieder anfangen?
Nein, im nächsten Jahr gar nichts. Da hätte man nicht mal mehr vom Kindergarten irgendwie ein Sterne singen machen
können. Aber weißt du, also, verrückt, weil es ist ja ein Outdoor-Event. Also eigentlich war ja damals, aber die,
ja.
Das heißt, ihr habt dann 22 wieder angefangen.
Aber wir wollen jetzt nicht ernsthaft über die damalige Gesetzeslage unterhalten. Die war ja vom Bundesland zu Bundesland auch völlig
unterschiedlich. Und man muss auch sagen, wir waren alle total verunsichert.
Ja, es ging auf dieser Inzidenzfaktor war ja da. Genau. Der wurde ja ständig nach oben geschraubt. Ja. Und ich konnte nicht mal mehr, ja, also ich gucke dann immer nach Lösungen. Für mich gibt's immer Plan B. Ich bin immer lösungsorientiert. Ich habe dann in der Heide einen Freund gehabt, der hat ein Hotel und der hat mir dann sein Hotel geöffnet und hat gesagt, du mach das doch hier. Und da habe ich da einfach drei Schauspieler eingeladen, habe ein Schlittenhundeteam geholt und habe dann da eine Media Edition gemacht praktisch. Und das war so erfolgreich, weil das war die Zeit, wo man im Fernsehen nur schlecht frisierte Schauspieler ungeschminkt in Jogginghose vor aufgeklapptem Laptop hat sehen. Und die alle geklagt haben, ja, bei uns auch alles nicht scheiße und so. Das war irgendwie, und dann plötzlich sahen die da diese schönen Bilder von den Promis, die da durch die Heide mit den Schlitten fuhren. Und da hat es keinen gejuckt. Wir haben alle testen lassen und das war ging durch die Decke. Und da habe ich aber gesagt, wir leben noch. Wir halten das Licht der Hoffnung am Lodern. Und im Jahr drauf hatten wir dann, das war 22, da gab es dann diese unsägliche, ja, 2G plus, der ist geimpft, der noch nicht, der ist genesen und der ist dreifach geimpft und so weiter. Und die Hälfte meiner Arbeitskraft ging eigentlich in dieses Reglement rein. Wobei nach einer halben Stunde irgendwie sie alle schon in den Armen lag. Ich sagte, Leute, beim Aufstehen, bitte Maske auf. Ja. Dann war denen nach erstem Glas Wein, war denen das so egal. Und am Ende hatten es alle. Da war es ja diese Omikron-Variante, diese etwas glimpflichere. Und das war dann.
Aber das muss man immer noch dazu sagen. Also es ist nicht nur draußen, es gibt auch eine große Gala immer noch dazu und so ist das. Aber das Interessante ist ja, verbessere mich da gern, dass man jetzt das Gefühl hat, Philipp Westermeier, über den wir schon gesprochen haben, hat das, glaube ich, im vergangenen Jahr natürlich gesagt, dieses Jahr war die OMR noch nicht, hat gesagt, wir kommen in eine Zeit rein, wo die Leute eine Sehnsucht haben nach echten Treffen, tatsächlich wieder. Mhm. Also, weil es so eine Überdigitalisierung gibt. Man kann ja theoretisch alles von zu Hause mit dem Handy machen und muss niemanden mehr treffen. Ja. Und auf einmal ist das Interesse an Events, nimmst du das auch wahr?
Ja.
Total groß wieder. Man merkt es auch bei den Konzerten, die alle ausverkauft sind oder wo viele ausverkauft sind. Also die Menschen wollen sich wieder treffen.
Das war zum Beispiel auch 22 so. Ne? Die lagen sich deshalb in den Armen, weil sie sich so lange nicht gesehen haben. Und endlich wieder real Menschen treffen, das war schon was Besonderes. Ne? Für mich, aber nochmal kurz rückblickend, war Corona auch für meine Firma war das echt fatal. Wir hatten zum Beispiel den Auftrag gerade gewonnen für die Stadt Hamburg, das CCH eröffnen zu dürfen.
Nein.
Als Agentur. Wir als kleine Agentur, einen riesen Pitch gewonnen und wir waren so stolz und hatten so Ideen für 8000 Gäste da Elefanten fliegen zu lassen. Und das brach natürlich alles weg und das hat mich schon sehr getroffen. Hab dann auch alles reduziert. Was aber auch schön war, weil das bei mir zu einer Art Entschleunigung geführt hat. Ich war auch so im Hamsterrad und ich muss auch ehrlich sagen, diese Eventagentur, ich hatte die erst mit zwei Partnern noch gegründet, hatte gedacht, ihr macht das dann, ich bin hier ein bisschen das Gesicht und gebe euch ein bisschen Unterstützung, aber ihr müsst hier das Geschäft machen. Die haben aber nicht gut performt und irgendwann haben wir uns getrennt und dann stand ich da alleine und wollte das eigentlich gar nicht. So, und das hat natürlich auch zur Folge, dass man irgendwann sich entscheiden muss. Dann hat der Dreh angefangen zu leiden darunter. Ich konnte weniger drehen, weil ich plötzlich Eventtermine hatte, die ich wahrnehmen musste, musste schöne Filme absagen. Das war alles nicht so das, was ich wollte. Und ich hatte auch viel weniger Zeit. Und durch Corona habe ich auch meine Frau mal richtig kennengelernt. Die ist total nett. Ja. Muss ich gar nicht. Nein, Spaß. Ja. Nee, aber ich habe das auch genossen.
Okay.
Diese Ruhe und diese Entschleunigung und auch nicht der Druck von rechts und links, weil alle ja brach lagen. Also es ging auch rechts und links nicht weiter.
Genau. Ja, es war ja auch so, dass auch als Schauspieler hast du die Theater waren zu, Filme wurden nicht gedreht etc.
Naja, doch. Oder? Doch, ging weiter, aber mit absurden Reglements, mit so Kussverbot und sowas.
Stimmt.
Naja, und spiel das mal ohne einen Kuss, wenn du verliebt bist. Das ist schon, war schon absurd alles. Und auch im Theater dann die Abstände einhalten und dann, das war schon sehr absurd. Aber umso absurder, dass das jetzt, 6 Jahre danach, alles auch so vergessen schon wieder ist.
Verrückt, oder?
Als wäre es nicht gewesen.
Ja.
Und ich hatte vorhin die Frage gestellt, ich dachte, das wird nie wieder so.
Ja.
Ich hätte gewettet, dass die
Menschen sich nie wieder die Hand geben.
Ja, und ich habe das alte Leben davor und es ist auch jetzt, ich habe in meiner Zeitrechnung, denke ich immer, vor Corona und nach Corona, weil Corona, das war so ein kräftiger Einschnitt in unser aller Leben. Nicht nur die Preise sind überall hochgegangen und es ist alles verrückt geworden, sondern es hat auch viel mit uns gemacht.
Du hast am Anfang gesagt, wir haben 5 Berufe. Wenn man jetzt mal sagen würde, wie viel Prozent deiner Zeit Du hast auf die Frage in dem Fragebogen, wie viele Stunden schlafen Sie, geantwortet, wie, was ist Schlafen? Also ja. Das, wenn man das dann alles liest. Also was, wie viel Prozent bist du Schauspieler, wie viel Prozent bist du Sprecher, wie viel Prozent bist du Eventmanager, wie viel Prozent bist du Tischler, was auch immer.
Also ein gutes Drittel, Drittel Schauspieler, Drittel Sprecher, Drittel Event.
Okay.
Und wenn ich dann so jetzt ist das ja im März, das Baltic Lights, da geht schon alle Kraft da rein. Jetzt habe ich auch mir freigehalten. Wenn ich jetzt einen Dreh hätte, wäre ich verrückt. Das habe ich vor 2 Jahren gemacht. Einen sehr anstrengenden Dreh habe ich eine Polizeiserie gedreht für Sat.1, das Küstenrevier. Mhm. Und da stehst du von 7 Uhr bis 21.30 Uhr stehst du da vor der Kamera mittlerweile. Drehen die 3 Drehtage, was früher an 3 Drehtagen gedreht wurde. Und da musst du danach noch erstmal Text lernen, 40 DIN A4 Seiten. Und dann konnte ich nachts erst vorbereiten.
Okay.
Und das war einfach viel zu viel. Und jetzt habe ich alle Zeit für mein Event und habe danach wieder meine Theatertournee und kann das besser planen. Ich mache ja nicht alles gleichzeitig, sondern dann konzentriere ich mich, dann ist auch kein Event, dann drehe ich oder dann spiele ich am Theater oder dann spreche ich.
Ist es für dich auch, also welcher Jahre bist du?
67.
67, richtig. Ja. Ist es für dich auch, also wie es für viele Schauspieler ist, sozusagen das Theater, wird das, wenn man älter wird, immer interessanter? Also ich höre das oft von Musikern, die sagen, wir haben jetzt irgendwie alles erlebt und jetzt nochmal auf so einer kleinen Bühne spielen, vor 500, vor 1000, vor 2000 Leuten, ist eigentlich schön, so Rückkehr, muss ich gar nicht mehr die großen Hallen haben. Wie ist das für dich?
Ja, ich bin sehr pragmatisch. So, ich habe sehr viel drehen dürfen, habe viel erlebt, habe ein großes Glück auch in meinem Leben. So viel überhaupt. Ich habe damals 4 Serien parallel gedreht.
Wahnsinn.
Das war auch zu viel. Dadurch habe ich aber bin da auch bedient. So, also das heißt, ich brenne natürlich nach wie vor. Ich lechze nach tollen Filmen, nach tollen Stoffen. Die brauche ich aber auch. Es entspannt mich aber auch, diese anderen Standbeine zu haben. Dadurch muss ich nicht alles annehmen, was einem heutzutage angeboten wird. Weil so ein Drehbuch muss mich genauso wie ein Event, als Eventveranstalter muss mich das Thema einfach packen. Und ich muss das, was ich dort spiele, muss ich mir selber glauben. Das heißt, dieses Feuer, was in mir brennt, will ich auch in anderen entzünden. Das geht nur, wenn ich es authentisch mache. Und dadurch ist Authentizität mein absoluter Leitfaden in allem, was ich mache. Und ja, am Theater ist es halt so, dass du sofort merkst, ob du es noch drauf hast oder nicht.
Ja.
Wenn die Leute anfangen,
oder
auf die Uhr zu gucken oder im Programmheft zu blättern oder heimlich das Handy so mal im Handwinkel oder so ein bisschen Mails zu lesen, dann weiß ich, da mache ich was falsch. Da springt der Funke nicht über. Das ist so wie so ein Seismograph, da merkt man das sofort. Und dann kann man aber noch was adaptieren. Und da spielt man ja auch diese Geschichte, diesen Bogen der Geschichte von A bis Z. Also es gibt keine Fluchttür. Wenn der Text nicht da ist oder du irgendwie verkackst, dann merkt man das sofort. Ne? Das heißt, da bist du so gefordert und das ist für einen Schauspieler Gold. Das ist also wie so ein TÜV, ob man es noch drauf hat.
Genau.
Beim Drehen kann ich immer wieder ansetzen. Ne? Kann ich dann den Schnitt aus der oder ich gehe auf den oder ich mach das nochmal. Da kriegt man alles irgendwie wieder hingebacken und gerettet. Beim Synchronisieren ist das auch was. Da habe ich nur das Mikrofon und meine Stimme. Und mein Talent und meine Erfahrung. Das heißt, ich darf ja den Schauspieler, der ja toll spielt, den darf ich ja nicht unterdrücken mit meiner Stimme. Ich darf also nicht rübergehen, sondern ich muss ihn genau bedienen. Das heißt, dafür muss ich ihn auch genau verstehen. Und ich muss das spielen, was er denkt. Weil das kommt ja auch aus dem Bauch alles heraus. Und das ist für einen Schauspieler auch ein ganz toller Aufwand. Das ist wie spielen. Das ist wunderschön.
Du hast etwas mit Udo Lindenberg gemeinsam. Weißt du was?
Nee.
Udo Lindenberg hat auch keinen Manager und nichts, der macht alles selber. Ich habe das so verstanden, dass du auch irgendwann dich entschieden hast, das Marketing, die ganzen Dinge machst du allein, richtig?
Ja, richtig.
Warum?
Ja, ich habe da...
Man muss mal wissen, die meisten Schauspieler, Sprecher haben dann irgendwelche Agenturen, Agenten,
genau,
Manager,
Berater. Die das auch alle sicherlich gut machen. Ich bin dann irgendwann mal meinen eigenen Weg gegangen und nutze halt Situationen, bereite mich vor auf Menschen, die ich treffe und weiß halt, wie es läuft. So, und weil ich es eben kann, mache ich es. Viele Schauspieler können das auch gar nicht. Die können gar nicht jetzt über sich selber reden. Die übersieht man in der U-Bahn, wenn die da sitzen. Aber auf der Bühne blühen die auf und sind großartige Schauspieler. Aber über sich selbst können die nicht vermarkten. Und es ist halt so, das hat auch meine Schauspiellehrerin mir damals gesagt. Till, Talent sind nur 10% deines Arbeitsberufes. Der Rest ist Fleiß und Ausdauer. Und Es ist also, wenn ein Film besetzt wird, dann gibt's da 2, 3 Hauptrollen, 3, 4 Nebenrollen und das war's. Mhm. Na, es gibt aber 25.000 Schauspieler in Deutschland. Mhm. Das heißt also, wenn man nicht besetzt wird, dann liegt das nicht daran, dass man vielleicht nicht gut ist oder dass man nicht gemocht wird, sondern dass der Regisseur in dem Moment einfach nicht an dich gedacht hat. Mhm. Oder der Produzent oder der Besetzer. Das ist also der Prozess. Du musst dafür sorgen, dass du da auf dem Tisch liegst, mhm. dass der dich gesehen hat im Abendblatt, in der Bunte oder dich irgendwo im Fernsehen gerade gesehen hat. Oder dass du ihn getroffen hast und dich mit ihm gesprochen hast, unterhalten hast. Das muss man irgendwann drauf haben. Und ich bin dann halt, wenn ich im ZDF war, im Lerchenberg da, in Mainz, mhm. da bin ich halt über den Flur gegangen und habe überall angeklopft. Hallo und so über die persönlichen Kontakte sind dann auch Strukturen gewachsen.
Und das ist wahrscheinlich dann auch ein Vorteil, das hat Udo Lindenberg auch mal gesagt, natürlich irgendwie, dass natürlich, wenn du dann direkt mit dem Künstler sprichst, das auch für die den Künstler haben wollen, was anderes ist, als wenn du irgendwie, ja, und ich frage mal nach und sonst. Es ist anstrengender, aber man hat es halt in der Hand und es ist halt direkter.
Ja, nahbarer.
Genau.
Auch. Ja, das mag ich auch. Das mag ich auch so an meinen Stars, die ich zum Beispiel einlade da, von mhm. denen wir ja sprachen. Die kann ich eben anrufen, ne? Und dann sind die da und gehen ran und ich schnack das mit denen aus und dann ist das auch klar, wenn die ja sagen.
Da rufst du dann auch kein Management an. Wir halten nochmal am Ende fest, 6. bis 8. März, man kommt hinkommen, muss man Eintritt bezahlen?
Nein.
Nein.
Der Eintritt am Strand der Kaiserbäder ist völlig frei.
Und man sollte was spenden, natürlich,
das
ist ja auch okay.
Ja, das ist toll. Man kann sich dort Charity-Armbänder kaufen, mhm. da kann man dann auch eine ganz tolle Kreuzfahrt von Hapag-Lloyd hier mhm. Gewinnen. Eine Reise zu den Polarlichtern nach wow. Norwegen, wundervoll, die uns da großartig unterstützen. Alles zugunsten der Welthungerhilfe, da allein durch dieses Charity-Armband kommt so viel Geld rein. Und es macht eben auch Spaß zu spenden und vielleicht auch noch was zu gewinnen dabei.
Till, es hat mir Spaß gemacht, heute hier mit dir zu sitzen und Dinge, festzustellen, zu erfahren, von denen ich wirklich, wo ich dachte, wow, wie macht er das alles? Aber man merkt irgendwie, dass irgendwie, du könntest noch, die Power ist noch da, ne?
Also ja, natürlich, ja, ganz viel Kraft noch und ich habe auch noch ganz viele Ziele, die ich noch nicht erreicht habe. Und ich brenne einfach. Das ist das, was ich auch allen anderen empfehle. Immer weiterzumachen. Es gibt auch immer Plan B und wenn es einem nicht gut geht oder es gibt immer irgendwie wieder eine Tür, die irgendwo aufgeht.
Wunderbar. Vielen Dank.
Gerne.
Ein Podcast von Funke.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie in unserer Abendblatt-Podcast-App und auf abendblatt.de/podcast.